Lob den Herrn, Geschwister. Ich möchte heute Morgen lesen in Epheser 2, ab Vers 13. Ich habe den Herrn auch als den Frieden erfahren. Friede für unser Herz, das ist wirklich etwas sehr Wohltuendes. Und dann kam ich auf diese Verse und ich möchte sie gerne mit euch heute Morgen lesen, also Epheser 2, 13 bis 18. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden in dem Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und die trennende Mauer niedergerissen hat, die dazwischen stand, nämlich die Feindschaft, indem er in seinem Fleisch das Gesetz der Gebote in Satzungen vernichtet hat, um in sich selbst die zwei zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat als Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr ferne wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. Amen. In Christus Jesus. Alles ist in Christus. Und es besteht alles in ihm. Und er hat alles für uns vollbracht. Und er möchte alles für uns sein. Er hat sein Blut für uns vergossen. Heute Morgen, wenn wir den Kelch nehmen, ja, wir sind uns bewusst, der Herr hat alle meine Sünden auf das Holz getragen. Nicht nur die Sünden der Welt, sondern auch meine Sünden. Und wir haben unsere Herzen gereinigt und gewaschen, auch durch sein Leben. Wunderbar. Und allen Unfrieden und allen Streit und allen Hader und alle Zwietracht und alles, was vom alten Menschen ist, das hat der Herr auch am Kreuz beendet. Er hat die alte Schöpfung, den alten Menschen dort gekreuzigt. Und in ihm empfangen wir dieses neue Leben, das zu einem neuen Menschen aufgebaut wird und einen neuen Menschen hervorbringt und auch einen neuen Menschen in dieser heutigen, gegenwärtigen Welt offenbar macht. Das ist wirklich ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes, dass dieses Leben in uns alles Trennende niedergerissen hat. Wenn ich nach Hause gehe, dann gehe ich in meine Mauern. Aber wenn alle Mauern der Herr niedergerissen hat, dann habe ich keine eigenen Mauern mehr. Dann brauche ich Christus. Um aufgebaut zu werden, muss ich keine neuen Mauern bauen, wo ich mich zurückziehe, sondern ich habe Christus als meinen Rückzugsort. Ich habe Christus als meine Versorgung, als mein neues Leben, auch mit den Geschwistern zusammen. Und das zeigen wir auch in der Gemeinde. Und dazu brauchen wir immer wieder die Vergebung und auch die Reinigung von unseren Sünden. Das ist wirklich wunderbar, dass der Herr solches getan hat. Vers 16, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz. Ja, es ist wunderbar zu wissen, Gott hat meine Sünden mir vergeben. Das schafft Frieden in meinem Herzen. Aber auch untereinander, wenn wir uns sehen, wir brauchen auch eine Versöhnung untereinander. Und das geschieht, indem wir Christus nehmen als unseren Frieden. Er ist unser Friede. Und auch für den Alltag ist es so wunderbar. In der Arbeit gab es immer wieder Dinge zu klären, so kleine Nebensätze, die gefallen sind, die auf einmal Unfrieden ins Herz hervorgerufen haben. Und der Herr hat mich erinnert, sorg dich um nichts, sondern lass in allem deine Anliegen vor Gott durch Gebet und Bitten mit Danksagung kund werden. Und der Friede Gottes, lobe den Herrn, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus.
Möchte ich gern lesen. Erbarmen hast du uns erzeigt, den Glauben uns geschenkt und Frieden, weil du unser Herz zu Christus hingelenkt. Amen. Das war auch meine Erfahrung die Woche. Wenn wir zu Christus kommen, gell, voll Glauben und dann, ja, dann egal, wir geben einfach alles in seine Hand und er schenkt Frieden. Und ich hatte gestern Abend noch eine Botschaft ein Stück nachgelesen. Wenn wir zum Herrn nahen, dann fängt auch das Licht an, in uns zu scheinen. Und das ist so was Kostbares, einerseits für uns, aber auch für alle Menschen um uns her. Und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo ein Licht sehe. Das ermutigt so sehr. Amen. Und das ist aber so notwendig, dass wir vorher im Frieden sind, gell? Sonst ist es schwierig mit diesem Licht, dann wird eingedämmt. Aber der Herr ist so treu und ja, ich habe gedacht, diese ganzen Verse, die dort kommen, sind so kostbar. Auch Vers 7, nichts soll uns so kostbar sein wie deine Lieb und Treu. An deinem Tisch weihen wir uns dir von ganzem Herzen neu. Amen.
Ja, mich haben heute Morgen auch ein paar Verse berührt, nämlich in Sprüche 4. Also mich hat vor allem auch berührt, was sehr oft da drin vorkam. Also in verschiedenen Versen kam immer dieser Aspekt, dass man halt die Gebote vom Herrn wirklich bewahren soll und dass man sich daran halten soll. Also zum Beispiel Vers 2 steht drin, verlasset meine Gebote nicht. In Vers 4, bewahre meine Gebote. Oder in Vers 5, vergiss die Reden meines Mundes nicht. Und es zieht sich so ein bisschen durch. Und ich fand es halt auch kostbar, dazu kommt halt dann auch in manchen Versen noch so eine Verheißung, nämlich Vers 4 heißt, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Oder in Vers 10, nimm meine Lehren an, sie werden dir das Leben verlängern. Und ich finde es irgendwie so kostbar, dass man da so eine Verheißung halt da drin hat, dass der Herr wirklich, wenn wir seinen Weg wählen, auch wenn es nicht immer, sieht nicht immer, für uns nicht immer direkt nach dem Weg aus, der am logischsten erscheint, aber ich muss sagen, trotzdem, daran glaube ich auf jeden Fall, dass es wirklich so ist. Und Vers 18 hat mich auch sehr berührt. Da steht, aber des gerechten Pfad ist wie des Lichtes Glanz, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Das ist auch sehr, sehr kostbar. Und Vers 20 bis 22, mein Sohn, merke auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im innersten Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Und ich muss auch sagen, gerade Vers 22 ist auch auf jeden Fall, das kann ich bezeugen, dass es auch meine Erfahrung gewesen ist, dass es für mich diese Worte des Herrn, das was hier steht, dass es wirklich Leben war für mich und dass es auf jeden Fall auch heilsam war für meinen Leib und die Seele, für den Geist. Amen.
Was ganz Kostbares. Wenn wir den Frieden mal nicht mehr haben, dann wissen wir, was es heißt, Friede mit Gott zu haben. Aber lobe den Herrn, dann haben wir das kostbare Blut. Und wir können immer sagen, wenn Satan mich angreift mit all seiner Macht, so gebe ich die Antwort ihm gern. Der Herr hat am Kreuz dich zunichte gemacht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Geschwister, wir müssen es schätzen, dass wir das kostbare Blut des Herrn haben. Wir können den Tisch feiern in aller Freude. Danke, Herr Jesus, dass wir die Wirklichkeit deines Tisches erfahren dürfen, dass wir den Frieden mit Gott und auch untereinander haben dürfen. Danke, Herr Jesus.
Aus unserer Hausversammlung. Wir hatten Matthäus 4, wo der Herr versucht wird vom Teufel. Und zwar der Geist führt ihn hinaus. Der Geist führte Jesus hinaus in die Wüste. Und da war er 40 Tage, hat nichts essen können. Und dann kommt der Teufel und sagt, du kannst noch Brot machen aus den Steinen. Und der Herr sagt, es steht geschrieben. Er sagt immer, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und jetzt nimmt er ihn aus der Wüste weiter weg zum Tempel, stellt ihn auf Zinne des Tempels und sagt, wirf dich da runter, die Engel werden dich auffangen. Und der Herr sagt, wiederum steht geschrieben, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das kam so gut heraus. Der Herr bewahrt uns, aber wir dürfen nicht uns in Situationen bringen und vom Herrn verlangen, wenn ich jetzt was mache, der Herr wird mich schon da auffangen und bewahren. Und dann noch eine Situation, er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt, sagt, das gehört alles mir, ich kann es dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, geh weg, Satan. Und das freut mich, wir haben es vorhin gesungen. Wenn Satan mich angreift, so sage ich ihm gern, der Herr hat am Kreuz dich zunichte gemacht. Geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein sollst du dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel traten herzu und dienten ihm. Alle dienen ihm, Lob und Dank im Himmel und auf der Erde.
Eine Warnung, aber auch eine Ermutigung für uns. Ich lese da aus Jesaja 2, Vers 7. Sein Land wurde voll von Silber und Gold, seine Schätze haben kein Ende. Und die haben da viele Pferde und Wagen, also das ist eine bildhafte Beschreibung, dass die sich um Reichtum gekümmert haben. Und da in dem Zusammenhang, das tut dem Herrn so leid, dass das Volk von ihm abgefallen ist. Und im Fokus war eben Gold. Und mit dem Gold kommt noch was mit. Vers 8. Sein Land wurde voll von Götzen. Das war wichtiger als der Herr. Und dann, man wirft sich nieder vor dem Werk seiner Hände, vor dem, was seine Finger gemacht haben. Reichtum und dann die Götzen und dann noch innerlich auch das Herz. Vers 11, die stolzen Augen des Menschen werden erniedrigt. Ja, der Stolz ist im gefallenen Menschen drin, weil es da einen auch gab, der sich überhoben hat. Aber und der Hochmut des Mannes wird gebeugt werden, aber der Herr wird hoch erhaben sein, er allein an jenem Tag. Niemand ist höher als der Herr, lobt den Herrn. Ich danke dem Herrn, dass er uns immer wieder auf sich hinweist, zurückbringt. Der Herr ist höher. Wir wollen ihn gewinnen, in ihm erfunden sein, ihn erkennen auch, immer mehr. Wir hatten in der Versammlung ja angefangen, Lieder zu singen, auch über den Auferstandenen, den Herrlichen und auch am Schluss sein wunderbarer Vorsatz, sein Plan und Herr, deine Gemeinde in Liebe dich preist. Und ich möchte vorschlagen noch, dass wir als Gebet und auch zur Ehre des Vaters noch zusammenlesen in Epheser 1. Ab Vers 18 bis ans Ende. Ja, dort kommt auch, dass niemand eine größere Kraft hat, niemand höher ist und auch er ist höher als alle Regierungen. Gewalt, Kraft, Herrschaft, das ist wichtig auch zu sehen in unserer Situation heute. Lob den Herrn und dieser Christus ist seiner Gemeinde gegeben. Lob den Herrn.
Herr, dass du uns nährst mit deinem kostbaren Wort, Herr. Herr, und wir kommen auch zu dir als zu dem lebendigen Stein, Herr. Wollen aufgebaut werden gemeinsam als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Herr Jesus, füge uns weiter zusammen, tue dein Werk in uns und vollende auch dein Werk, Herr. Amen. Diese Verse in 1. Petrus, ich finde, sie sind sehr kompakt, sagen sie sehr viel über das, was nötig ist für das Werk des Herrn. Auch das, was nötig ist für uns als Gläubige. Es ist wie in einem Rezept. Es gibt so ein paar Grundzutaten, die braucht jedes Rezept. Wenn du einen Kuchen backen willst, brauchst du immer ein bisschen Mehl oder viel Mehl, je nachdem. Du brauchst immer Zucker oder Salz. Du brauchst ein bisschen Wasser oder Milch. So ein paar Dinge, die braucht man immer. Egal, was für ein Kuchen es werden soll, das braucht man. Es gibt natürlich ein paar Spezialfälle, da geht es vielleicht auch ohne Milch oder ohne Mehl. Aber was ich sagen möchte, es sind hier die wichtigen Dinge benannt. Und so gibt es auch in unserem Leben als Gläubige, gibt es auch einige Dinge, die sind so wichtig, ohne die geht's nicht. Ja, wir wissen ja alle, wie unser Leben als Gläubige angefangen hat. Jetzt angefangen durch Glauben. Angefangen damit, dass wir zu ihm gekommen sind. Ja, es gibt ja verschiedene Arten, mit dem Evangelium umzugehen. Man kann darüber diskutieren, man kann überlegen, philosophieren. Aber ja, am Ende, was macht uns zu Christen? Zu Christen werden wir dadurch, dass wir zu Jesus Christus kommen. Dass wir an ihn glauben, ihn in unser Leben aufnehmen. Ja, so wie wir ganz am Anfang unseres Glaubenslebens zu ihm gekommen sind, so ermutigt der Petrus uns weiter, zu Jesus Christus zu kommen. Ja, und was heißt denn dieses Kommen zu ihm? Ja, alle sagen, du musst zum Herrn kommen. Vielleicht hat jemand ein Problem. Vielleicht sagt das jemand anderem, der sagt, weißt du, du musst zum Herrn kommen. Ja, wie geht es eigentlich, zum Herrn zu kommen? Wo muss man da hingehen? Es gibt sicher unterschiedliche Erfahrungen, wie wir zum Herrn kommen. Aber eine grundlegende Erfahrung ist unser Gebet. Wir sprechen zu ihm. Wenn wir beten, dann kommen wir zum Herrn. Wenn wir ihn ansprechen und sagen, Herr Jesus oder Herr Jesus Christus, dann haben wir schon den ersten Schritt gemacht und sind zu ihm gekommen. Und es klingt so einfach, aber es will doch immer wieder getan werden. Ja? Wir kennen alle diese Situation, es klemmt irgendwo, es gibt ein kleines Problem oder ein großes Problem in der Arbeit, in der Familie oder irgendwo. Und das treibt uns um und das beschäftigt uns. Und man kann sich Gedanken machen abends und am nächsten Morgen wacht man wieder damit auf und überlegt nochmal, und ja, soll ich so sagen oder soll ich nichts sagen oder soll ich es lassen? Oder er kennt es, da ist irgendwas in unserem Arbeiten. Und dann am Ende, was hilft? Ja, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir zum Herrn kommen, zu ihm auch unser Anliegen geben. Ja, unser Anliegen schildern, sagen, was uns auf dem Herzen ist, sagen, Herr Jesus, ich habe ein Problem. Mein Kollege, meine Frau, mein Mann, meine Tochter, Herr, ich bring's dir. Das bedeutet, zu ihm zu kommen. Natürlich gibt es viele andere Erfahrungen auch, wo wir zu ihm kommen, gell? Wo wir einfach nur zu ihm rufen, Herr Jesus. Ja, das ist auch zu ihm kommen. Es gibt Situationen, da hilft nur dieses Rufen. Da hast du auch nicht viel Zeit zu überlegen. Du kannst nicht dem Herrn alle Dinge in ihrer Breite darlegen. Aber zu ihm rufen kannst du immer. Ja, ruf den Namen des Herrn an und du kommst zu ihm. Kommst zu der Person des Herrn und kommst zu einem lebendigen Stein. Von den Menschen verworfen, bei Gott aber auserwählt, in Ehren gehalten. Ja, es gibt immer wieder Menschen, die sagen leicht, ach, das hilft doch nichts, du musst schon die Dinge selber in die Hand nehmen. Oder habe ich früher auch gedacht, komm doch zum Herrn, und erfahre, der Herr hört. Der Herr gibt Licht, wurde halt auch schon gesagt. Wenn wir zu ihm kommen, dann kommen wir auch ins Licht. Der Herr scheint, der Herr leitet uns, der Herr offenbart sich uns, der Herr gibt Leben, ja, macht lebendig. Einerseits macht er uns frei von unseren Sorgen oder hilft uns, damit umzugehen, aber andererseits ergibt auch Leben. Wer zu ihm kommt, der kommt auch zu dem lebendigen Stein. Das ist so wunderbar. Ja, wir haben einen lebendigen Stein. Wenn man dort in Jesaja liest, was heute schon erwähnt wurde, da ist immer wieder die Rede von den toten Götzen, von den Götzen aus Gold, von den Götzen aus Silber, von den Götzen mit Händen gemacht, von den Götzen mit Fingern gemacht, vielleicht sogar ganz fein und ausgeklügelt gemacht. Aber am Ende sind sie alle tot. Und was wir brauchen, wir müssen kommen zu dem lebendigen Stein. Er ist so lebendig. Es ist wunderbar. Und wenn wir zu ihm kommen als zu dem Lebendigen, dann will er uns auch lebendig machen. Er will uns in die Erfahrung des Lebens hineinbringen. Er will uns retten von allem Tod dieser Welt. Er will uns abwaschen von dem Staub dieser Welt. Er will uns lebendig machen. Ja, wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir auch lebendig. Dann rettet er uns, rettet uns heraus und gibt uns Leben. Und diese Hauptzutaten, von denen ich gesprochen habe, eine Hauptzutat ist Leben. Göttliches Leben. Wenn wir an Jesus Christus glauben, was empfangen wir? Was sagt das Wort? Ewiges Leben. Ewiges Leben. Und bei dem ewigen Leben, da denken wir schnell mal an die Ewigkeit. Und das ist natürlich auch richtig, weil dieses Leben, das reicht ja bis in die Ewigkeit. Das wird nie mehr aufhören. Aber das ewige Leben, es hat schon angefangen. Es ist schon heute für uns da, dass wir es ergreifen, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, gib mir Leben. Herr, mach mich lebendig. Und ja, viele von diesen Hauptzutaten oder die Hauptzutaten für dieses wunderbare Gebäck, die sehen wir eigentlich schon von Anfang der Schrift bis zum Ende der Schrift, zieht sich durch wie ein roter Faden. Leben gibt es schon ganz am Anfang. Als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er ihm nicht nur einen wunderbaren Körper gegeben, nicht nur eine Seele geschaffen, sondern er hat auch schon vorbereitet in ihm den Geist des Menschen. Und er hat in ihn, ja, das menschliche Leben hineingeatmet, sodass der Mensch lebendig wurde, eine lebendige Seele. Und gleich als nächstes hat er ihm noch einen Baum gegeben. Viele Bäume zum Essen, aber einen, den nennt er ganz explizit den Baum des Lebens. Also er wusste, dieser Mensch, der ganz neu geschaffen war, der jetzt nicht mehr nur Erde war, sondern den er geformt hat, den er lebendig gemacht hat, aber dieser Mensch, was braucht er jetzt? Er braucht Leben. Er braucht göttliches Leben. Und wenn wir von Leben reden, dann reden wir von göttlichem Leben. Wie der Baum des Lebens, er steht da und er hätte dem Mensch, wenn er davon genommen hätte, dieses göttliche Leben gegeben. Hätte gegessen und wäre nie mehr gestorben. Der Mensch hat sich ablenken lassen, das wissen wir, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Er wollte sein wie Gott. Er wollte unabhängig sein. Er wollte selber entscheiden. Er wollte selber wissen, was richtig, was falsch ist und hat das Leben verpasst. Aber wofür er eigentlich bestimmt war, das war Leben. Göttliches Leben. Und die Zeit ist heute ein bisschen kurz, um den ganzen Bogen zu spannen. Aber wir sehen auf jeden Fall hier wieder den lebendigen Stein. Ja, durch das Werk des Herrn, durch seinen Tod, seine Auferstehung hat er uns zurückgebracht zum Leben. Hat er dem Mensch die Entscheidungsmöglichkeit gegeben, Leben zu wählen, den Lebendigen aufzunehmen und auch lebendig zu werden. Und das sagte er in Vers 5 dann auch gleich, werdet auch ihr aufgebaut als lebendige Steine. Ja, jetzt braucht der Herr lebendige Steine. Er ist der lebendige Stein und was er braucht, sind auch lebendige Steine. Er will uns auch lebendig machen. Er will uns lebendig halten und er will uns auch sein Wesen als lebendige Steine einwirken. Jetzt ist es ja so, bevor wir gläubig wurden, da haben wir den Tod irgendwann gemerkt. Gell? Wir sind an einen toten Punkt gekommen. Vor allem die, die, sage ich mal, auch schon vielleicht erwachsen waren und den Herrn aufgenommen haben, sie haben auch gemerkt, was ein Leben ohne Gott bedeutet. Ja, wie tot sich anfühlt, wie es zu einem toten Punkt kommt. Und sie haben Leben aufgenommen. Ein für alle Mal, dieses Leben bleibt. Aber wir merken auch, dass dieses Leben, dieses göttliche Leben, es muss auch gefördert werden. Es muss ernährt werden. Es muss gestärkt werden. Und da ist auch hier ein wichtiger Punkt in 1. Petrus 2, Vers 2. Es sagt, es seid wie neugeborene Kinder begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch diese wachst zur Errettung. Also göttliches Leben muss genährt werden durch die unverfälschte Milch des Wortes und göttliches Leben, also die Errettung in uns, die muss wachsen. Ja, der Herr will, dass Leben in uns wächst. Immer wir zu ihm kommen, der Herr will uns Wachstum geben. Und das merkt man auch an sich selber, auch an Geschwistern. Wer viel zum Herrn kommt, der wächst. Da verändert sich etwas in einem Menschen. Ja, das gibt eine Veränderung. Das gibt ein geistliches Wachstum. Wachstum, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gut ist. Es gibt einen Geschmack der Frische, einen Geschmack des Lebens und dieses Leben, es verändert uns, es wächst in uns, es verändert unser Wandel, gell? Ist ja immer noch die große Überschrift hier, unser vortrefflicher Wandel. Ja, wie wird er denn vortrefflich, indem wir dieses Leben in uns aufnehmen, diese Speise zu uns nehmen, diese Speise in uns wächst und mit ihm weitergehen. Wie geschieht's? Wie können wir Speise zu uns nehmen? Johannes 6 sagt sehr viel darüber, gell? Manche von uns kennen die Verse sehr gut, aber ich möchte trotzdem noch mal ein paar hier rausfischen. Weil der Herr dort ja viel sagt und das ganze Johannesevangelium ist eigentlich voll davon, wie wir wachsen und zunehmen können im Herrn, wie wir dieses Leben empfangen. Wir gehen gerade in der Schülerversammlung durch Johannesevangelium und es ist sehr, sehr bedeutsam dort. Es ist immer wieder von Kapitel 1 über die ganzen Kapitel betont, wie wir Leben aufnehmen können, aber nicht nur Leben als ein Ding, sondern wie wir die Person des Herrn erfahren. Und die Person des Herrn ist dort in vielen Aspekten beschrieben. Der Johannes der Täufer, er kündigt ihn an als das Lamm Gottes. In dem Kapitel, wo wir jetzt gerade waren, sagt Johannes der Täufer über den Herrn was? Er ist der Bräutigam. Diese Offenbarung gibt es nicht überall, aber Jesus war auch der Bräutigam. Und er sagt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und er selber, Johannes der Täufer, er war nur noch der Freund des Bräutigams. Er sagt, er steht daneben und freut sich, weil er die Stimme des Bräutigams hört. So offenbart sich der Herr in wunderbarer Weise. Und in Johannes 6 gibt er auch eine Offenbarung über sich und sagt, das ist Vers 51, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und das Brot, welches ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Hat ihr vorher schon einiges über das Brot gesagt, auch über das Manna, was es im Alten Testament gab. Aber hier zeigt er, er selber ist das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabkommt. Und wer dieses Brot isst, wird leben. Ja, wir kommen gleich noch dazu, wie wir dieses Brot essen und was dieses Brot auch ist. Ich möchte aber noch kurz was erwähnen. Diese Aussage des Herrn, die hat für Streit gesorgt. Vers 52 gleich, gell? Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Das hat für einige Verwirrung gesorgt. Da waren Menschen, für die war das unfassbar. Es ging ihnen gegen den Sinn. Es wollte ihnen einfach nicht in den Kopf. Sie haben gestritten über dieses einfache Statement. Es hätte gereicht, zu kommen, zu glauben, aber für sie war es ein Streit. Wie Petrus später sagt, ein Fels des Ärgernisses. Ja, man kann auch über den Herrn streiten. Man kann auch im eigenen Eifer, im eigenen Verstand, im eigenen, ich weiß gar nicht, Streitsucht vielleicht auch drangehen und diskutieren und debattieren und den Herrn verpassen. Es ist tragisch. Interessanterweise sieht man das in Johannes Evangelium sehr oft, dass der Herr so einfach die Dinge darlegt, aber Menschen, oft auch religiöse Menschen, massiv Probleme haben, damit klarzukommen. Es war für sie ein Unding. Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Ja, es geht nur im Glauben, gell? Sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. So, ich werde heute nicht alle Verse lesen. Aber später konkretisiert es der Herr weiter in Vers 63. 62 sagt er, wie, wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war. Natürlich, es war ja nicht gedacht, dass man ihn als Mensch dort leiblich isst. Aber er zeigt hier, dass er auffahren würde. Und als er aufgefahren ist, was ist geschehen? Er hat den Geist geschickt. Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Also diesen Menschen dort auf der Erde, den konnte man natürlich nicht essen. Aber als er zum Geist geworden ist, konnte man und können wir ihn heute auch aufnehmen in uns. Und wie geschieht es ganz konkret? Er sagt hier, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also in seinem Wort können wir ihn essen. In seinem Wort können wir diese Speise aufnehmen. Also was heißt ihn essen? Es heißt, mach die Bibel auf. Mach das Neue Testament auf oder auch das Alte. Nimm dir was vor. Lies im Wort Und was du gelesen hast, das sprich aus. Öffne deinen Mund. Ja, es ist ein großes Geheimnis, was schon viele bezeugt haben. Lesen ist eins, aussprechen ist noch mehr. Sprich es aus. Ja, manchmal, wenn jemand zur Gemeindeversammlung kommt, dann wundert er sich, warum wir manche Verse nochmal aussprechen. Ja, so verstandesmäßig würde man sagen, haben wir jetzt gehört, Haken dran. Muss man denn nochmal lesen? Oder vielleicht sogar ein drittes Mal? Oder vielleicht mit Begeisterung lesen? Ja, wie kann man denn mit Begeisterung diesen Vers nochmal lesen? Ja, wozu? Es ist ein Geheimnis. Und probier's mal. Wenn du das Wort aussprichst, es wird lebendig. Es wird zu so einer Speise. Wie soll ich sagen? Da kommt jetzt langsam auch der Punkt, wo ich es nicht mehr weiter erklären kann. Du kannst es nicht bis zum Ende erklären. So wie mit dem Kommen zum Herrn, da kommt irgendwann ein Punkt, da musst du selber aktiv werden. Da musst du sagen, Herr Jesus, jetzt komme ich zu dir. Und so ist es auch mit dem Essen. Ja, da kann man ein paar Hinweise geben. Nimm das Wort, bete zum Herrn, sprich es aus. Aber am Ende, du musst es probieren. Du musst selber essen, es wird sonst nichts. Es ist sonst, als ob du nachher zu irgendjemand zum Essen gehst und alle essen und du fragst nur, was macht ihr denn da? Erklärt mir mal. Du musst halt dann auch loslegen. Und so ist es auch mit dem Essen, gell? Man muss im Geist loslegen, mit Gebet loslegen. Zum Wort kommen mit Gebet und dann wirst du auch merken, dass dieses Wort einerseits ist etwas, was man verstehen kann, aber andererseits auch eine Milch ist, eine unverfälschte Milch. Und diese Milch, die hat einen Geschmack. Diese Milch gibt Leben, diese Milch stärkt, diese Milch verändert uns und lässt uns wachsen. Ah, eins habe ich noch vergessen. Wer doch noch ein bisschen mehr Erklärung braucht, es gibt diese vierte Mitteilung von der Winterkonferenz. Da hat der Bruder ein bisschen noch mehr versucht, es darzulegen. Also könnt ihr auch zu Hause nochmal nachlesen oder online kann man sich auch runterladen, der Gemeinde-Homepage. Aber wir können den Herrn im Wort essen. Wir können ihn schmecken. Und es ist so nötig. Das macht uns Leben. Das gibt uns Kraft. Es gibt uns Kraft, die Welt zu überwinden. Es gibt uns Kraft, den Feind zu überwinden. Ihr habt es ja schon aus der Hausversammlung berichtet. Der Herr war in der Wüste. Der Feind war in Person da. Was hat ihm geholfen? Ja, er hatte dieses Wort. Er war natürlich auch selber das Wort. Aber er konnte widerstehen durch die Kraft der geistlichen Speise. Und das ist auch unser Weg, wie wir widerstehen können, wie wir gestärkt werden. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Mir läuft die Zeit davon, aber ich brauche jetzt noch 5 Minuten. Diese Speise und dieses Kommen zum Herrn, das bringt uns noch einen Schritt weiter, gell? Und das ist dann Vers 5. Werdet auch ihr aufgebaut. Jetzt kommt das nächste Schlagwort. Warum redet ihr mal von Aufbauen? Oder jetzt erklär doch mal, was ist Aufbauen? Ich muss noch mal das Gleiche sagen. Ich kann jetzt ein bisschen erklären. Aber am Ende musst du zum Herrn sagen, Herr, ich will aufgebaut werden. Am Ende musst du einfach diese Zutaten nehmen und hineinkommen in diese Erfahrung und dich aufbauen lassen. Und das ist hier das erste große Geheimnis. Wenn wir zu ihm kommen, dann werden wir aufgebaut. Das ist doch wunderbar. Dann kommt der Herr und sagt gleich, ja wunderbar, du bist da, ich möchte dich auch aufbauen. Wunderbar, du bist lebendig, aber ich will jetzt auch aufbauen. Wie er zu Petrus gesagt hat, gell? Petrus hat erkannt, dass der Herr der Christus ist. Was sagt der Herr zu ihm? Und ich sage dir auch, du bist ein Stein, ein lebendiger Stein. Gell? Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Er offenbart ihn hier, gibt ihm einen neuen Namen, also er nicht mehr Simon heißt, sondern Petrus heißt und ein lebendiger Stein ist. Ja, so der Herr, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir genährt sind, wenn wir lebendig sind, er will uns immer auch weiterbringen, um aufgebaut zu werden. Er ruft uns in den Aufbau. Und Aufbau heißt immer, wie bei diesem Bild auch, du kannst ja kein Haus bauen aus einem Stein, auch nicht aus dem Eckstein und einem Stein, sondern aufgebaut werden heißt immer, es sind einige Steine, viele lebendige Steine und die werden zusammengefügt. Werden zusammengefügt zu einem lebendigen Haus oder, wie er sagt, auch zu einem geistlichen Haus. Der Herr fügt zusammen zu einem geistlichen Haus. So aufgebaut werden heißt auch immer zusammenzukommen. Ja, das kann im Kleinen sein, kann man auch zu zweit zum Herrn kommen. Es ist gut, wenn wir zu zweit zum Herrn kommen oder zu dritt, zu viert mit Gleichaltrigen oder mit Geschwistern, mit denen wir was auch immer zusammentun, zusammen dienen, auch mit unseren Familien, Ehepartnern. Ja, wir kommen zusammen zum Herrn, nähren uns und wir werden aufgebaut. Ja, Herr Jesus. Und was ist noch Aufbau? Aufbau heißt auch sich Zeit nehmen. Grundsätzlich alle diese Dinge, alle diese wichtigen Zutaten, die brauchen ein bisschen Zeit. Ja, zum Herrn kommen braucht ein bisschen Zeit. Vielleicht musst du dich ein paar Minuten hinsetzen oder auch ein paar Minuten mehr und Zeit mit dem Herrn nehmen. An einer Stelle sagt der Herr sogar, geh in deine Kammer. Ja, nimm dir Zeit mit dem Herrn. Essen und sich ernähren braucht auch ein bisschen Zeit. Zeit dem Herrn geben ist so kostbar. Wir haben natürlich auch viele Zeitfresser, aber wenn wir Zeit dem Herrn heiligen, das ist so kostbar. Diese Zeit ist dem Herrn nützlich. Ja, auch die Zeit für die Versammlung ist dem Herrn nützlich. Sonntagmorgens, gell? Ist ja klar. Für viele Gläubige, klar, Sonntagmorgens oder der Sonntag an sich ist ein Tag, wo wir nicht arbeiten müssen, die meisten zumindest, und wo wir Zeit dem Herrn geben können. Zeit für die Versammlung. Aber nicht nur Zeit für die Versammlung, auch Zeit für Gemeinschaft. Danach, noch zu Hause oder wo auch immer oder für einen gemeinsamen Spaziergang. Ja, Aufbau braucht Zeit. Und es ist gut investierte Zeit, wenn wir gemeinsam zum Herrn kommen. Aber jeden Tag auch gemeinsam zum Herrn kommen oder auch unter der Woche Gelegenheiten suchen, zum Herrn zu kommen. Und ja, manchmal sagen mir die Brüder, ich soll ein bisschen konkreter reden. Ich habe immer ein bisschen Respekt davor, weil ich niemand auf die Füße treten will. Aber heute mache ich es doch. Ja, wir haben ja eine Nachrichtenlage, wie man sagt, gell? Ich denke, die wenigsten haben es übersehen, was diese Tage alles passiert ist. Und es ist natürlich bedeutsam, das ist interessant, das treibt einen auch um und man liest auch die Nachrichten, mache ich auch, will ich da nicht verbergen, wenn mich da auch nicht rausnehmen. Aber wie wäre es, wenn wir es diese Woche ein bisschen anders machen? Bisschen weniger Nachrichten, bisschen weniger recherchieren, wo gerade was noch zugange ist. Also ihr dürft Nachrichten lesen, aber ein bisschen weniger vielleicht. Und diese Zeit, die wir dadurch gewinnen, wenn wir die investieren, um zum Herrn zu kommen, zum Wort zu kommen und um aufgebaut zu werden. Wie wäre es, wenn wir diese Zeit, die wir dadurch gewinnen, ganz konkret in die Gebetsversammlung investieren? Das wird einen Unterschied machen. Wenn wir zusammenkommen und beten, die immer da sind, die kommen immer, das ist klar. Aber wenn wir alle kommen oder alle, die können, kommen und beten, aufgebaut werden. Ja, Gebet ist auch ein Weg, um aufgebaut zu werden. Und wer jetzt nicht vor Ort kommen kann, der kann ja auch online kommen. Ich persönlich muss immer sagen, ich bin online wie hinter einer gläsernen Wand und irgendwie dabei, aber doch nicht dabei. Aber wer das gut kann, der kann auch online kommen. Auf jeden Fall lass uns doch kommen, diese Zeit investieren. Gebetsversammlung ist eine Stunde. Vielleicht gewinnen wir durch ein bisschen Umdisponieren unserer Zeit diese eine Stunde, und können beten und dem Herrn Raum schaffen, damit der Aufbau wächst und damit der Herr hier auch auf der Erde sein Reich aufrichten kann. Ja, und was steht in der Schrift? Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird gewiss nicht zu Schanden werden. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus der Hausversammlung, Jesaja, Kapitel 2, Vers 2. Es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und alle Nationen werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Pfaden gehen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ist das nicht wunderbar, was kommen wird am Ende der Tage? Aber es ist auch kostbar, dass wir sehen, dass Zion heute in diesem Aufbauwerk, was der Herr tut unter uns als seiner Gemeinde, hat er heute schon diesen Berg Zion, auf dem er regiert, auf dem er auch Weisung geben kann, auf dem er regieren kann über diese Erde. So lass uns doch gemeinsam hinaufziehen, lass uns gemeinsam aufbauen das Haus des Herrn und sehen, wie Weisung ausgeht von ihm. Von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem.
Heute Morgen haben wir den positiven Aufbau gesehen. Gestern hatten wir den Turmbau zu Babel. Da wurde auch gebaut. Das war der, würde ich sagen, negative Aufbau. Also wir sehen im Wort immer wieder, da wird gebaut. Zum Beispiel schon Kain, als er seinen Bruder Abel umgebracht hatte, ist er weggegangen von Gott und hat eine Stadt gebaut. Dann Turmbau zu Babel. Oder auch der Pharao hat gebaut, gell? Er hat das Volk Israel versklavt und sie mussten Ziegel streichen und brennen und er hat damit Städte und Pyramiden und sonst was gebaut. Also es wird immer gebaut irgendwie. Das ist das, was ich meine. Du kannst nicht aufgebaut werden, aber die Frage ist wirklich, wozu wirst du aufgebaut? In welchem Aufbau bist du? Die Welt baut einen Turm mit gebrannten Ziegelsteinen. Ja, Ziegelsteine sind ja aus Erde und der Mensch ist auch aus Erde geschaffen, aber nicht dafür, dass er zu einem Ziegelstein gebrannt wird, sondern damit er Gott Frucht bringt. Wie wir heute Morgen gehört haben, das Leben soll in uns wachsen. Das ist das Ziel. Wir sollen nicht zu Ziegelsteinen gebrannt werden, tote Erde, wo nichts mehr wachsen kann, die dann zu einem Turm aufgebaut wird, immer höher und komplizierter. Ja, es ist ermutigend zu sehen, der Herr baut durch das Leben und es soll in uns wachsen. Und der Herr baut mit lebendigen Steinen, nicht mit Ziegelsteinen, nicht mit gebrannter Erde, sondern mit lebendigen, mit umgewandelten Steinen. Das neue Jerusalem ganz am Ende besteht aus umgewandelten Steinen, aus Edelsteinen. Oder der Tempel im Alten Testament, der war aus Steinen gebaut, nicht aus Ziegeln. Und ja, es ist, war für mich so eindrücklich zu sehen. Gell? Die Welt möchte mich auch wo einbauen. Also sie tötet mich und baut mich in dieses System ein, wo dann keine Frucht mehr für Gott entstehen kann. Aber hier in der Gemeinde gibt es den Aufbau zum Haus Gottes durch das Leben und durch die Umwandlung. Es ist besser, wie wir gehört haben, hier unsere Zeit zu investieren. Gell? Lob den Herrn.
Jetzt muss ich dazu auch noch was sagen. Wir waren letztes Wochenende in Neuchâtel, haben dort die Gemeinde besucht und irgendwie das Wort, was dort dran kam, finde ich, passt auch sehr gut. Da ging es nämlich um um Josua und um Kaleb, beziehungsweise um die Kundschafter, die Mose in das Land geschickt hat, es auszukundschaften. Da wurden 12 Kundschafter wurden dorthin geschickt, von jedem Stamm einer. Und sie kamen dann zurück, alle 12, und 10 haben ein bisschen was anderes erzählt als Josua und Kaleb. Und ich möchte euch einfach nur ein bisschen was davon vorlesen. Ich versuche es nicht zu lang zu machen. Aus 4. Mose 13 lese ich euch nur mal Vers 30 bis 32. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Und dann beschreiben sie es noch ein bisschen weiter. Aber sie haben das gleiche Land, dasselbe Land ausgekundschaftet, aber berichten anders darüber. Und es geht dann auch weiter in Vers 6 vom nächsten Kapitel von 4. Mose 14, Vers 6. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefune, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen. Und es ist uns gegeben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und ich fand es so kostbar, es sind hier zwei ganz unterschiedliche Berichte und sie schauen auf unterschiedliche Dinge. Die 10 Kundschafter, sie schauen auf diese Riesen. Und ich glaube, es fällt auch mir manchmal schwer, nicht auf die Riesen zu gucken. Ich denke, jeder in unserem Leben hat diese Riesen. Aber Josua und Kaleb hier, sie richten den Blick auf das Land und dass es sehr, sehr gut ist. Und dass der Herr es ihnen zugesagt hat. Und sie vertrauen dem Herrn und seiner Gnade. Und ich finde es irgendwie, es ist kostbar, das zu sehen. Und dann auch später, die Männer, die das Land darüber nicht gut gesprochen haben, denen ergeht es auch nicht so gut. Der Herr hat auch ein schweres Gericht über sie, aber er schreibt dann am Ende in 4. Mose 14, Vers 38, über Josua und Kaleb schreibt er, aber Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jefune, bleiben am Leben und jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Sie bleiben am Leben. Sie bleiben am Leben und sie ziehen auch später hinein. Und so möchte ich auch sein. Ich möchte auch Worte zu euch sprechen, die Aufbau bringen. Nicht über die Riesen berichten und dass wir es nicht einnehmen können, sondern der Herr hat es uns verheißen. Amen.